Hallo und herzlich willkommen bei Deus Ex Machina und mit mir heute hier ist die Annalisa.
Hi.
Und wir wollen heute ums Pan-Stipendium reden, was natürlich ganz praktisch ist, weil das jetzt sozusagen auch seinen Einreichungszeitraum hat, wenn mich nicht alles täuscht, bis Anfang oder Ende Mai oder wann genau war das?
3.5. 23.59 Uhr.
Also genau, das heißt, man hat jetzt noch ungefähr, heute ist der 1. April, haben wir noch ungefähr einen Monat und ein paar Tage Zeit. Aber wir wollen mal so ein bisschen genauer über das Pan-Stipendium reden und vergessen da im ersten Moment auch erstmal überhaupt, dass es um das Pan-Stipendium geht, weil das Pan-Stipendium, das wird nämlich für, ja, da geht es um fantastische Literatur. Und jetzt ist ja natürlich erstmal die Frage, was ist denn fantastische Literatur? Wenn du das jetzt so aus dem, ja, aus der hohlen Hand heraus definieren müsstest, was wären so deine Eckpfeiler für fantastische Literatur, bevor ich dann mal mit der Definition um die Ecke komme?
Ich würde sagen, alles, was irgendwie Richtung Fantasy und Science Fiction geht, also alles, was so ein bisschen übernatürlich, ein bisschen magisch vielleicht ist, aber auch Science Fiction natürlich auch, was man dann jetzt nicht als magisch oder so definieren kann, aber ich würde sagen, alles, was so ein bisschen abweicht von dem, von unserer Welt, würde ich sagen.
Genau, das war auch so erst meine erste Idee, so Science Fiction und Fantasy, ne? Das ist dann so fantastische Literatur. Und weil du jetzt so den schönen Satz sagtest, dass es halt irgendwie abweicht von der jetzigen Welt. Ich sag mal, so eine Steampunk-Welt, die kann ja auch von der jetzigen Welt abweichen, kann aber trotzdem ja nach den Gesetzen der Natur irgendwie noch, ich sag mal, super realistisch sein. Weißt du, wie ich meine?
Ja, also ich habe tatsächlich mich schon einmal beim Pan-Stipendium mit einem Steampunk-Projekt beworben, also mehr als einmal. Und das fällt ja auch, weil Steampunk mit unter Fantasy fällt, mit in die Fantastik rein.
Du hast jetzt natürlich dich hier gleich als Expertin geoutet, weil du dich nicht nur öfters für dieses Stipendium beworben hast, sondern im letzten Jahr sogar auf der Shortlist, ich glaube, der Kategorie Roman standest.
Ja, genau. Ja, das ist, bin ich immer noch sehr stolz drauf.
Ja, das ist, denke ich, auch zu Recht, ne? Und ich hoffe, dass du uns dann nachher noch ein, zwei Sachen darüber erzählst.
Auf jeden Fall, gerne.
Ja, die fantastische Literatur und habe da mal so ein bisschen, ja, versucht, eine sinnvolle Definition zu finden. Ja, grundsätzlich irgendwie Literatur mit unrealistischen oder und übernatürlichen Elementen. Ne? Also wenn die Naturgesetze halt nicht mehr stimmen, dann ist das praktisch gut, halt fantastische Literatur in vielen Fällen. Weil das Unmögliche dann auch sozusagen ja ein Teil der Handlung wird. Wir sozusagen ja die Realität mit Fantasie mischen, halt auch ja ganz viele nicht erklärbare Ereignisse haben, wobei das kann ja durchaus auch in bestimmten Büchern der Fall sein, die dann irgendwie am Ende noch wissenschaftlich oder so erklärt werden, ne? Und ja, wir haben ja in der fantastischen Literatur auch oft eigene Regeln und eigene Welten, die nach diesen Regeln funktionieren. Du hattest ja schon so ein paar Sachen gebracht, Magie, Fantasy haben wir natürlich die ganzen Fabelwesen, also Drachen, Elfen und was es da nicht noch alles gibt, ne? Trolle, Zwerge, Vampire. Vampire wären ja aus meiner Sicht ja auch dann, ne?
Ja.
Also, oder siehst du das anders?
Nee, Vampire sind übernatürlich, glaube ich, habe ich gehört.
Genau, und dann natürlich auch im Science-Fiction-Bereich so Sachen wie vielleicht Parallelwelten, Zeitreisen, also zeitreisende Vampire wären dann halt ganz klassische, fantastische Literatur.
Leider.
Wieso leider?
Ich möchte bitte einen Vampir treffen. Ich weiß nicht, ob ich es überleben würde, aber ich will ja eh Vampir werden, von daher.
Na gut, gut. Wo sehen Sie sich in 5 Jahren beim Bewerbungsgespräch? Da sagst du dann, da bin ich der Obervampir. Was?
Ah nee, ich glaube 5 Jahre, das reicht nicht, um Obervampir zu werden, aber naja.
Du musst ja nur alle anderen Vampire totbeißen, dann klappt das wieder.
Kommt drauf an, nach welchem System wir jetzt gehen. Aber ja,
stimmt.
Das eskaliert gerade schon wieder. Aber ich würde zum Beispiel auch sagen, dass Dinge wie Horror oder sowas auch da reinfällt, also je nachdem, was für Horror. Aber zum Beispiel letztes Jahr war die Sonderkategorie Horror, deswegen ist mir das gerade noch eingefallen, dass das ja auch irgendwie mit da reingehört, wahrscheinlich.
Genau, das habe ich dann hier auch so bei meinen To-Do-Punkten. Wann, wenn wir uns die Genres angucken, Fantasy, Science Fiction und auf Punkt 3 gleich Horror, weil natürlich, du hast ja im Horror oft mal so übernatürliche Sachen, die so in die Fantastik reingehen, ne? Was ich mich sehr gefreut habe, dass halt auch magischer Realismus zum fantastischen, zur fantastischen Literatur zählt, weil das ja irgendwie so mein ich habe das Gefühl, das entwickelt sich so ein bisschen zu meinem Lieblingsgenre, wenn man das mal als Genre bezeichnen möchte. Man kann es ja auch vielleicht eher als, je nach Buch, so ein bisschen auch nur als Trop sehen, aber das kannst du wahrscheinlich wesentlich genauer sagen.
Ja, es geht so ein bisschen, würde ich sagen, in Richtung Urban Fantasy. Das heißt, ja, würde ich schon sagen. Also es gibt natürlich einen Unterschied zwischen magischem Realismus und Urban Fantasy, aber für Leute, die vielleicht mit magischem Realismus nichts anfangen können, nochmal so dieses, es geht in die Richtung Urban Fantasy.
Ja, ich kann mit Urban Fantasy nichts anfangen. Also kannst du vielleicht nochmal für die Leute, die es dann nicht wissen, nochmal definieren, was dann Urban Fantasy ausmacht?
Urban Fantasy ist quasi unsere Welt, aber wir haben magische Elemente. Aber im Sinne von nicht, dass jetzt quasi eine magische Welt aufgemacht wird. Also zum Beispiel, also Harry Potter wird oftmals als Urban Fantasy definiert, ist es aber an sich eigentlich nicht, weil du dann so eine Art Parallelwelt hast mit der Zaubererwelt, die existiert, sondern es ist tatsächlich eher in Richtung Shadowhunters, dass die tatsächlich, dass es übernatürliche Sachen in unserer Welt gibt und Menschen das theoretisch mitbekommen können, theoretisch auch oftmals die Chance haben, zum Beispiel selber in diese Welt zu involviert zu werden. Das ist auch ganz oft mit jeglichen Werwolf- oder Vampir-Geschichten, die in unserer Welt quasi spielen. Also zum Beispiel Twilight wäre da ein ganz großes Beispiel. Das ist quasi Urban Fantasy.
Ja, und dann hatte ich bei den Genres waren wir jetzt und dann hatte ich noch geguckt und zur Fantastik gehört auch ja die sogenannte Weird Fiction. Und mit dem Begriff konnte ich erstmal gar nichts anfangen. Sagt dir das so aus dem Stegreif was? Ich habe dann nochmal nachgeguckt, aber da kommen wir dann danach zu.
Ich glaube tatsächlich nicht. Also ich kann mir vorstellen, dass es so ein bisschen abgedrehte Sachen sind. Klar, ich gucke gerade eine Serie, die in dieses Genre fallen würde. Aber magst du definieren, was das bedeutet?
Also ich glaube, wenn ich es jetzt gleich definiere, wenn wir beide sagen, ja, klar. Ne?
Naja, weirde Sachen.
Ja, aber wir haben auch beide schon davon gehört, denke ich. Die sehen das so als so ein Amalgam von den Genres Fantasy, Horror, Science Fiction, das halt irgendwie mit radikal Fremdem, Unbegreiflichem und Kosmischem arbeitet und auch meistens ohne irgendwelche klaren Erklärungen oder Auflösungen. Also es gibt irgendwas, was in dieser Realität so völlig falsch wirkt. Und dann kommt es halt so auch so kosmische Horror. Also der Mensch ist völlig unbedeutend gegenüber diesen großen, oft unverständlichen Mächten, Wesen, wie auch immer. Dass halt auch, ich sag mal, bei Fantasy bestimmte übernatürliche Sachen ja in Regeln gepresst werden, ne? Irgendwie rationalisiert werden. Ne? Also du weißt halt, ja, diese Elbenmagie, die funktioniert halt so und so, ne? Und man kann das so und so machen. Und das halt bei diesem Genre dann ja nicht so gegeben sein soll und es halt mehr so um die Stimmung geht, diese Beklemmung und die Irritation, die man dann als Leser wahrscheinlich spürt und man vielleicht als Leser dann auch so ein bisschen ja Zweifel dann an seiner eigenen Wahrnehmung hat, also so H.P. Lovecraft dann zum Beispiel als Autor, ne, ja, was da so reinfällt, ja. Und ich glaube, das ist ja dann das, was wir so zumindestens ja kennen, so Cosmic Horror kennt man ja dann doch eher so vom Namen her und von der Bedeutung her. Ich habe mir bei Weird Fiction auch mehr sowas vorgestellt wie Pulp Fiction. Aber würde sagen, so zusammenfassend könnte man halt sagen, grenzt sich halt die Fantastik von der, in Anführungszeichen, realistischen Literatur dabei ab, dass sie halt die Realität ja irgendwie bewusst überschreitet, beziehungsweise die Realität in einigen Ecken nicht mehr so gilt, wie wir sie kennen. Pan-Stipendium möchte das halt fördern. Es ist ein Stipendium des Fantastik-Autoren-Netzwerkes, wobei ich glaube, mittlerweile heißt die Fantastik-Autorinnen-Netzwerk, die haben sich, glaube ich, nochmal umbenannt, wenn ich es richtig gesehen habe.
Ja, ich glaube auch.
Und wird seit 2021 ja ausgelobt und ist ein Arbeitsstipendium. Das klingt irgendwie so ein bisschen wie Arbeitsvisum.
Ja, so ähnlich.
Wie würdest du denn ein Arbeitsstipendium in der Form dann sozusagen für dich definieren?
Also ich würde schon sagen, du bekommst Geld dafür, dass du dann quasi arbeiten kannst. Also im Sinne von, in im Kunstbereich sieht man das ja hin und wieder mal, dass dann quasi du Geld bekommst, damit du zum Beispiel weniger Brotjob machen musst oder so, damit du dann halt in der Zeit dich tatsächlich auf, in dem Fall jetzt Schreiben, konzentrieren kannst oder dass du ja deine Stunden reduzieren kannst oder was auch immer.
Es geht halt darum, dass man dann sozusagen ja fantastische Literatur fördert. Man muss die Bücher auch nicht veröffentlichen. Das ist natürlich gewünscht, dass sie dann am Ende veröffentlicht werden, aber das ist jetzt auch kein Zwang. Und wenn man sich mal vom Stipendium dann so den Umfang anguckt, haben wir da ja 4 Sachen, die du sozusagen bekommst. Und ich würde dann von dir gerne wissen, was sind so für dich die reizvollsten Sachen an der Geschichte dann? Also man kriegt halt einen Gesamtbetrag von 1.500 €, der dann gestaffelt über 3 oder 5 Monate ausgezahlt wird. Es gibt ein Mentoring und eine 12-Monats-Mitgliedschaft im Netzwerk. Und man kann optional dann auch noch so ein Residenz-Writer in der fantastischen Bibliothek in Wetzlar sein. Das sind diese 4 Sachen. Was würdest du sagen, sind da für dich so die wichtigsten?
Also man muss ganz ehrlich sagen, Geld ist natürlich ein großer Punkt, weil, also wenn du halt, vor allen Dingen, wenn du ins Self-Publishing gehst, dann können diese 1.500 €, die man am Ende bekommen kann, durchaus den Unterschied machen, ob man das Projekt veröffentlichen kann oder nicht, beziehungsweise ob man was Geld aus der eigenen Tasche bezahlen muss oder ob du quasi, also mit den 1.500 €, es wird schon knapp, aber theoretisch könntest du dein Projekt über dieses Geld finanzieren und müsstest halt das nicht aus der eigenen Tasche zahlen, was erstmal eigentlich eine ganz gute Sache ist. Natürlich ist es auch eine Sache, so quasi, dass du nach außen hin ein bisschen Prestige sammelst, wenn du das schaffst. Also wenn du entweder sowohl auf die Shortlist zu kommen, als auch zu gewinnen, ist halt einfach auch eine Prestige-Sache. Damit kannst du auch, wenn du dein Buch veröffentlicht, quasi ein bisschen Werbung machen. Im Sinne von, ja, ich bin voll gut so. Aber ich muss tatsächlich sagen, das Mentoring ist natürlich auch eine große Sache, weil man sich, glaube ich, einfach immer verbessern kann. Deswegen ist das auch halt eine Sache, die ich sehr, sehr gut finde, die ich auch, weil man auch einfach, selbst wenn man schon mit anderen Menschen zusammenarbeitet, also selbst wenn man jetzt schon seinen Standard-Lektoren-Person hat, mit dem man sonst immer zusammenarbeitet und die vielleicht auch sogar schon das lektoriert hat oder angefangen hat zu lektorieren, wenn dann noch eine weitere Person drauf guckt, hast du immer noch mal eine andere Sichtweise, was sehr gut sein kann. Vor allen Dingen bei Kunst ist das ja sowieso immer ein positiver Punkt. Und seien wir ehrlich, eine Woche in einer Bibliothek zu sein und dort zu schreiben, ist halt auch einfach, das klingt richtig nice. Also hätte ich richtig Bock drauf. Also alles.
Ja, das mit der Bibliothek, das ist, also ich stelle mir das immer so vor, wie man dann so in seinem Türmchen sitzt und da schreibt. Ich muss dich enttäuschen, die Bibliothek sieht ein bisschen anders aus.
Mach's mir das nicht kaputt. Ich habe es extra deswegen noch nicht gegoogelt, wie das aussieht.
Ach so. gut. Es ist natürlich ein Türmchen.
Natürlich.
Aber ich habe auch mal so ein bisschen mir das angeschaut und so, also für mich persönlich wäre auch wahrscheinlich das Mentoring hat das Interessantste dann, weil das wirklich, ja klar, das Geld hilft dir, das Projekt zu realisieren, ne?
Ja.
Aber das Mentoring ist was, wo du dann auch, ich sag mal, persönlich dran wächst, ne? Und wo du halt vielleicht Erkenntnisse bekommst und ich glaube auch dann, dass du dieses Buch sozusagen, was du da schreiben möchtest oder weiterentwickeln möchtest, dass du das halt nicht ganz alleine machen musst, sondern ich glaube, da wirklich so einen Sparring-Partner hast. Ich glaube, das ist wirklich sehr, sehr viel wert.
Ja.
Und das mit der Bibliothek natürlich außer Frage. Wobei ich sagen muss, ich weiß gar nicht so genau, wo Wetzlar liegt.
Ich auch nicht. Und eine Freundin von mir hat tatsächlich das Stipendium schon gewonnen und sie ist tatsächlich nicht in die Bibliothek gegangen, wo ich ja so, wieso nicht? Girl.
Also ich habe mal geguckt, es liegt in Mittelhessen.
Ja, als ob mir das irgendwas sagen würde.
Ich wollte gerade sagen, jetzt müssten wir nur noch rausfinden, wo Hessen liegt. Nein. Stipendium an sich, also das sind sozusagen die Sachen, die man so Förderumfang kriegt. Und das Stipendium an sich, das gibt es jetzt nicht ganz so lange wie das Fantastik-Autorinnen-Netzwerk. Die gibt es nämlich schon ein bisschen früher. Die haben sich 2015 gegründet, da kommen wir nachher gleich nochmal zu. Das erste Stipendium wurde dann 2021 vergeben. Der Verein, also das Fantastik-Autoren-Netzwerk, ist dann sozusagen der Schirmherr. Der möchte das halt ins Leben gerufen, möchte das entsprechend auch ja unterstützen. Da gibt es auch ein paar Leute, die das dann supporten, dieses Stipendium. Und jetzt haben wir schon irgendwann gesagt, du standst auf der Shortlist in der Kategorie Roman. Und jetzt ist ja mit den Kategorien ganz interessant. Da gibt es ja feste Kategorien und dann nicht so feste Kategorien. Magst du uns ein bisschen was darüber erzählen?
Es ist tatsächlich ein bisschen komplizierter jetzt mit diesem Jahr. Also eigentlich, also die letzten Jahre war es tatsächlich so, du hattest immer die festen Kategorien Debüt, Roman und Kinder und Jugend. Genau. Und im Debüt konntest du halt nur mitmachen, wenn du noch keinen Roman veröffentlicht hast, also über, ich glaube, 230 Normseiten. Dann bei Roman konnte quasi jeder mitmachen, egal ob schon veröffentlicht, also ob du schon mal was veröffentlicht hast oder nicht. Dann halt auch wieder über 230 Normseiten. Und dann gab es noch die Kinder- und Jugend, also Kinder- und Jugendroman, Kinder- und Jugendbuch, was glaube ich, hieß es, glaube ich. Da konntest du halt mitmachen, wenn deine Zielgruppe, Kinder oder Jugendliche, sonst sehr selbsterklärend. Und dann gab es immer eine Sonderkategorie. Das war zum Beispiel 2021 war das Steampunk, 2022 war es, glaube ich, Umweltfiktion oder so. Also ich kenne die jetzt nicht alle auswendig. Aber letztes Jahr war es zum Beispiel Horror. Und genau, dieses Jahr ist das ein bisschen anders. Wir haben trotzdem noch den Debüt und wir haben trotzdem noch den Roman als Kategorie. Aber das Kinderbuch und das Jugendbuch wurde dieses Jahr aufgeteilt in zwei Kategorien. Was eigentlich auch ganz cool ist, also ich finde es ein bisschen schade, dass es keine an sich Kategorien gibt, also keine vierte neue Kategorie, aber ich verstehe auch, dass die das gemacht haben, weil Kinderbuch schon sehr anders sein kann als ein Jugendbuch und dann verstehe ich, wenn sie sagen, okay, sie wollen das vielleicht jetzt erstmal aufteilen, genau. Und ich mache halt jedes Jahr mit, ich habe jetzt tatsächlich seit Gründung 2021 jedes Jahr mitgemacht und immer in der Romankategorie. Obwohl, nein, ich glaube, das erste Jahr war Steampunk und da habe ich dann, oder Science Fiction?
Ja, man muss ja dazu sagen, die Kategorien haben ja dann auch bestimmte Anforderungen, zum Beispiel die Kategorie Debüt, wie es der Name eigentlich sagt, ne, da darfst du noch, glaube ich, nichts veröffentlicht haben, außer irgendwie wissenschaftliche Arbeiten, die zählen da nicht mit rein.
Naja, also es darf nicht über eine bestimmte Seitenzahl sein. Also ich hatte damals, habe ich überlegt, ob ich mich in Debüt veröffentlichen will. Also ob ich, damals hatte ich überlegt, ob ich in Debüt mich bewerben will. Ich hatte damals aber schon ein Buch draußen. Das war dann halt nur ein Kurzroman, der dann quasi nicht gezählt hat in diesem Fall. Weil du musst, wie gesagt, irgendwie 230 Normseiten musstest mehr haben. Oder halt, wie du meintest, wenn es Wissenschaftliches zählt, dann quasi auch nicht in die Kategorie rein. Genau. Und ich würde aber auch an der Stelle einen Tipp geben, wenn man überlegt, ob man mitmachen möchte und man ist eigentlich Debütautorin, dann eher trotzdem bei Roman mitzumachen, weil Debüt ist jedes Jahr die die Kategorie, bei der sich die meisten Leute drin bewerben.
Okay, da kommen wir nachher auch nochmal zu, wobei, weil du es gerade sagtest, ich hätte jetzt gedacht, irgendwie Debüt wäre so, Roman wäre so die größte Kategorie, weil alle sozusagen schon seit Ewigkeiten schreiben ich sag mal, keine Debütautoren mehr übrig bleiben, weißt du? Das war jetzt so meine Gedankengang da.
Ja, den Gedanken hatte ich eigentlich auch, aber wenn man sich die Zahlen anguckt, also das ist, die veröffentlichen jedes Jahr dann ihre Zahlen, wie viel sich jetzt in welcher Kategorie beworben haben. Und da ist tatsächlich Debüt immer die Kategorie mit den meisten Bewerbenden. Ich glaube, weil auch einfach viele Leute sagen so, oh, ich wollte schon immer mal ein Buch schreiben und dann quasi sich damit bewerben.
Jetzt hat man ja gesagt, was es noch so alles gibt, wenn du dieses Stipendium gewinnen solltest. Der Zweck ist ja auch klar, ne? Wir wollen halt Fantastikautorinnen unterstützen. Es gibt aber dann auch noch eine Abschlusspräsentation bei einer größeren Buchmesse, also entweder Leipzig oder Frankfurt, für diejenigen, die dann gewonnen haben.
Genau, also das ist tatsächlich, es gibt, letztes Jahr wäre ich beinahe hingegangen, aber ich war krank. Quasi alle Leute, die auf der Shortlist stehen, die bekommen sogar dann eine Tageskarte von denen. Das heißt, du kannst dann tatsächlich bei der Preisverleihung dabei sein. Und es läuft immer so ab, dass dann halt die Leute aus den Kategorien aus dem letzten Jahr vorgestellt werden, dass die dann eine kleine Leseprobe geben, wenn sie das wollen, aus ihrem Projekt, das gefördert wurde. Und dann gibt es quasi die große Verleihung, also groß, aber es gibt die Verleihung und die wird auch immer auf Twitch geteilt. Und ja, das heißt, selbst wenn man nicht hingehen kann, kann man dann vor Ort, kann man das quasi trotzdem vor Ort sein.
Genau, und jetzt habe ich hier nochmal so ein bisschen das erste Stipendium 2021, da waren ja 3 Gewinner aus 184 Einsendungen. Und ich habe, glaube ich, auch nochmal Zahlen rausgesucht, wie es aktuell aussieht. Da kommen wir nachher nochmal zu. Sie haben dann praktisch, was du auch schon erzählt hattest, dass sie dann diese Kinder- und Jugendbuchkategorie eingeführt haben, 2022. Ich fand auch interessant, es gab 2022 eine ja extern finanzierte Kategorie fantastischer Krimi. Dann gab es diese Climate Fiction Sonderkategorie im Jahr danach. Und das stelle ich mir dann auch, weiß nicht, hattest du da mal ein bisschen drauf geguckt, was da so für Sachen, also sieht man das überhaupt als jemand, der mitmacht, was für Geschichten da noch veröffentlicht wurden?
Also du kriegst am Ende die Zahlen, wie viele sich in welcher Kategorie beworben haben. Und die Leute, die auf die Shortlist kommen, die werden dann quasi deren Geschichten ganz in irgendwie 1-2 Sätzen zusammengefasst. Mehr kriegst du tatsächlich da an sich nicht mit, außer du folgst halt dem Netzwerk zum Beispiel auf Instagram oder so, weil die dann nochmal mehr oder weniger Werbung machen, wenn du dann dein Buch veröffentlichst. Aber ich war dann tatsächlich nicht so dahinter, das mitzubekommen. Dementsprechend habe ich da keine Ahnung, wie das jetzt aussieht.
Weil ich kann mich daran erinnern, dass du mal sagtest, irgendwie im letzten Jahr derjenige oder diejenige, die da gewonnen hat, dass du irgendwie diesen 2-3 Zeiler, der das Werk beschreibst, irgendwie sehr, sehr interessant fandest.
Ja, genau. Also du hast bei der Shortlist, die wird veröffentlicht, also einmal nur mit quasi Namen und Titel des Projekts und dann auf der Webseite immer nochmal, da sind dann immer 1-2 Sätze zum Projekt, das dann die Jury selber schreibt, selber quasi nochmal das Buch in eigenen Worten zusammenfasst. Um dann halt, glaube ich, auch ein bisschen neugierig zu machen.
Und bevor wir nachher gleich noch zu dem ganzen Bewerbungsprozess und wie der funktioniert, kommen, noch mal ein bisschen, wir haben ja gesagt, das Stipendium wird halt von dem Fantastik-Autorinnen-Netzwerk ausgelobt. Und es gibt dann halt viele Unterstützer, wie zum Beispiel der Science-Fiction-Club Deutschland, die Fantastische Bibliothek Wetzlar, auch die Verlagsgruppe Drömer Knauer und zum Beispiel auch die Tolino Media GmbH, die dann halt auch als Sponsoren auftreten. Das finde ich natürlich dann auch interessant, dass sozusagen das dann nicht nur, ich sag mal, die Last finanziell auf diesem Netzwerk liegt, sondern halt auch dann sich Leute gefunden haben, die da wirklich auch sagen, ja, das finden wir unterstützenswert, da möchten wir auch für sponsern und Geld reingeben, ne?
Ja, ich finde das auch ziemlich cool, weil ich auch irgendwie von Jahr zu Jahr sehe, dass es auch mehr Sponsoren werden und das ist irgendwie cool zu sehen, weil es ist ja auch eine coole Aktion. Ich glaube halt, nur mit den Mitgliedsbeiträgen, die Pan bekommt, würden sie es, glaube ich, auch gar nicht stemmen können.
Ja, und da kommen wir jetzt mal ein bisschen genauer. Das eine ist ja das Stipendium, aber dieses Netzwerk, das gibt es ja schon wesentlich länger, oder was heißt wesentlich länger, aber schon ein paar Jahre länger. Die haben sich am 15. November 2015 in Köln gegründet. Ja, so Autorinnen, Buchhändler, Lektoren, und gab es unter anderem so einen Konflikt zwischen Amazon und der Bonnier Verlagsgruppe. Und grundlegend kam es dann halt zu diesem Gefühl, dass die Autorenschaft für Fantastik sich so ein bisschen unterrepräsentiert gefühlt hat und man dann halt versucht hat, so eine gemeinsame Stimme für das Genre in die Öffentlichkeit und in den Buchmarkt zu tragen. Wobei ich mich dann frage, wenn du arbeitest ja auch in einem Buchladen, hast du das Gefühl, dass im Buchladen da auch irgendwie, ich sag mal, so Gruppierungen, die halt für ein bestimmtes Thema werben, also jetzt nicht unbedingt Verlage, sondern wirklich so Interessengruppen, kommen die auch im Buchladen an oder ist das irgendwie anders?
Also bei uns nicht direkt. Was ich mir aber vorstellen kann, wo ich nicht ganz involviert bin, ist, dass die dann halt eher nochmal quasi einen Blickwinkel drauf machen, also dass die dann quasi... Du kannst ja theoretisch als Autorenperson, vor allen Dingen auch im Self-Publishing, quasi jede Buchhandlung, die du finden kannst, anschreiben und sagen so, hey, könnt ihr mein Buch in euer Programm aufnehmen? Könntest du theoretisch als Einzelperson machen, hast du als Einzelperson oftmals nicht so gute Chancen. Aber ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass wenn da jetzt eine Gruppe dahinter steht und da jetzt der Absender nicht Max Mustermann ist, sondern der Absender Pan ist oder sowas, dass du dann eher Chancen hast, gesehen zu werden und dass dann am Ende auch, dass es aufgenommen wird. Aber an sich, so Interessensgruppen sind eher selten, zumindest bei uns. Ich habe es auch noch in keinem anderen Buchladen gesehen. Man muss aber auch an der Stelle sagen, dass 2015, als die sich gegründet haben, nochmal die Buchlandschaft ganz anders aussah als das, was es jetzt ist, weil damals war auch die fantastische Literatur wesentlich weniger im Buchhandel da. Vor allen Dingen auch, wenn du geblickt hast, Fantastik außerhalb von Jugendliteratur. Also in der Jugendliteratur war das schon durchaus gut da, aber zum Beispiel auch einfach, klar, Science Fiction auch, aber zum Beispiel auch Fantasy und Science Fiction haben sich seitdem, was die Mainstreamigkeit bzw. die Mainstream-Fähigkeit angeht, wesentlich erhöht. Und ich denke, da werden halt Gruppierungen wie Pan auch einfach ihr Beitrag dazu geleistet haben, das alles in die Öffentlichkeit zu bringen, beziehungsweise hinzubekommen, dass das gesehen wird.
Genau, das würde ja dann auch den Zielen dieser Vereinigung, also die wollen ja halt Fantastikautorinnen nach außen vertreten und auch das Genre sichtbarer machen und das natürlich dann, wenn das sozusagen, wie du es gerade auch meintest, so ich sag mal als Marke oder als Qualitätssiegel so ein bisschen sich emanzipiert, dass man halt weiß, okay, wenn die hier sagen, wenn Pan eine Pressemitteilung rausgibt, hier, das sind total tolle Fantasy-Dinge, die haben wir auch gefördert, oder Fantastik-Sachen, die wir gefördert haben, dann macht das vielleicht auch bei der Auswahl dann im Handel wahrscheinlich so ein bisschen was aus. Und das deckt sich ja dann auch mit den Zielen, die das Netzwerk hat. Also die wollen ja, dass das Genre oder die Genres stärken, wollen sich auch besser innerhalb der Literaturszene dann vernetzen und natürlich auch in so, wenn man dann auf die Kulturpolitik guckt, so in kulturpolitischen Debatten sich ein bisschen da auch entsprechend einbringen, haben ja auch dann so ein Branchentreffen gemacht, sind auch 2018 in die Deutsche Literaturkonferenz aufgenommen worden. Ich glaube auch als erster genrespezifischer Verband. Ja, heute haben die so um die 500 Mitglieder, unter halt etablierte Autorinnen, Nachwuchsautorinnen und natürlich auch Vertreter aus der Branche und machen dann halt ja auch viel so, ja, wie sagt man so neudeutsch, Networking, wo sie halt dann irgendwelche Kooperationen und Events mitmachen, veranstalten, Lesungen etc. Würdest du unabhängig vom Stipendium sagen, dass sie da irgendwie bei dir sichtbar auf dem Schirm waren, dass sie das sozusagen, dass das bei dir dann auch so ein bisschen angekommen ist? So als Autorin?
Also tatsächlich eher auf Messen, jetzt Online-Auftritt oder so nicht so richtig, aber die haben auch, also vor allen Dingen in Leipzig, ich weiß nicht, wie es auf anderen Messen aussieht, aber Leipzig ist so die Messe, wo ich eigentlich immer hingegangen bin, gab es immer diesen Pan, diese Pan-Lounge, wo du quasi als ich dachte erst zuerst, du darfst nur als Mitglied da rein und habe dann aber erfahren, du darfst da quasi als veröffentlichte Autorenperson, beziehungsweise wenn du in dieser Fantastikbranche unterwegs bist, darfst du da rein. Das ist mir schon immer aufgefallen in Leipzig, auch bevor ich da irgendwie so wirklich mich zu Pan als Netzwerk informiert habe und würde schon sagen, man bekommt es schon mit. Also zumindest habe ich es auch mitbekommen, unabhängig von dem Stipendium, weil man sich dann natürlich auch anguckt, bevor man sich irgendwie dort zum Stipendium bewirbt, dass man sich guckt, okay, was sind die eigentlich, was machen die? Und die setzen sich ja auch für diverse Dinge ein, die jetzt vielleicht auch nicht unbedingt fantastik-spezifisch sind. Zum Beispiel weiß ich, dass es irgendwie, dass sie eine der Förderer sind für, also ich habe es vergessen, ich hatte letztes Jahr, habe ich mit denen drüber gesprochen und ich weiß nicht mehr, wie die heißen, aber für LGBTQ-Inhalte, dass das halt auch gefördert wird und dass es sichtbar bleibt und sowas. Und genau, du hast da so ein gewisses Mitspracherecht, wenn du im Netzwerk mit drin bist, wofür die sich stark machen. Und das ist halt nicht nur immer spezifisch Fantastik, sondern halt auch wichtige Dinge wie Queerness sichtbar zu machen in Büchern und drüber hinaus.
Das haben sie, glaube ich, auch in dem ganzen Vergabegeschichten da auch nochmal erwähnt, dass sie das ausdrücklich begrüßen, wenn du halt diverse Charaktere mit einbringst. Und ja, das führt uns dann ja eigentlich auch zu der Sache, jetzt möchte man dran teilnehmen, möchte vielleicht sich für das Pan-Stipendium bewerben und da wollen wir mal so ein bisschen uns die Vergabekriterien angucken und so ein bisschen durch den Bewerbungsprozess uns ja reingrooven. Und da ist Annalisa natürlich dann auch Expertin, wenn sie praktisch jedes Jahr das mitgemacht hat. Bin ich auch schon ganz gespannt auf deine Einsichten gleich. Und ich würde erstmal die Kategorien mit dir durchgehen wollen, vielleicht jeder eine abwechselnd. Ich würde mit Debüt anfangen. Da haben wir schon ein bisschen was so im Vortext gesagt. Das ist ja so, dass das Debüt heißt halt, ja, man hat halt vorher noch nichts veröffentlicht und es muss ein Romanprojekt sein, was auf mindestens 230 Normseiten geplant ist. Man darf halt vorher keinen Roman veröffentlicht haben. Wieder mit dieser Begrenzung auf 230 Normseiten. Und witzigerweise, bei Debüt spielt halt auch das Genre keine Rolle. Also wenn ich vorher nur realistische Romane geschrieben habe, dann kann ich dann trotzdem bei Debüt nicht teilnehmen, wenn die halt länger als diese 230 Normseiten sind. Aber alles, was da drunter ist und Sachbücher und wissenschaftliche Arbeiten sind davon halt ausgenommen. Und ich hatte auch gerade so den Gedanken, wenn du dann irgendwie in einem sozialen Netzwerk deiner Wahl irgendwie mal so ein Vierzeiler geschrieben hast, ach verdammt, jetzt darfst du nicht mehr bei Debüt teilnehmen, sind die Begrenzungen, denke ich mal, für Debüt, ansonsten, ja, eigentlich finde ich sie relativ fair. Also ist jetzt nicht, dass ich sage, ach, ist ja doof, da kann man nicht dran teilnehmen. Wie sieht es denn dann mit der Kategorie Roman aus?
Ja, Roman ist quasi alles, also dein Projekt muss mehr als 230 Normseiten haben und es ist vollkommen egal, ob du vorher schon was veröffentlicht hast oder nicht. Also du kannst auch als Debütautorin in Romanen mitmachen, anders als schon veröffentlichte Personen kannst du ja nicht bei Debüt mitmachen. Dementsprechend ist es tatsächlich auch jedes Jahr so, dass oftmals Leute, selbst wenn sie theoretisch bei Debüt mitmachen können, bei Roman mitmachen, weil ich habe ja schon gesagt, dass Debüt meistens die Kategorie ist, die am meisten Bewerbungen hat und dann hast du oftmals tatsächlich im Roman oder meistens in der Sonderkategorie am besten die Chance, aber ja gut, Sonderkategorie muss halt passen. Wie gesagt, dieses Jahr gibt es keine Sonderkategorie.
Genau, und was vielleicht noch interessant ist, wenn man einmal so ein Pan-Stipendium ja gewonnen hat, darf man danach nicht nochmal teilnehmen, was ich eine sehr faire Regel finde, weil man möchte ja auch den anderen dann nicht irgendwie noch den Platz wegnehmen.
Genau. Also ich finde es tatsächlich ein bisschen schade, dass man dann nicht in einer anderen Kategorie noch mitmachen kann. Aber verstehe ich schon, dass die sagen so, hey, sonst könntest du theoretisch ja viermal das gewinnen und das wäre ja auch irgendwie doof. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel in der Sonderkategorie gewonnen habe, dass ich nicht nochmal bei Kinderbuch mitmachen kann oder wenn ich jetzt dieses Jahr bei Kinderbuch gewinne, dass ich nicht nächstes Jahr sagen kann, hey, ich möchte nochmal bei, keine Ahnung. Aber verstehe ich, ergibt Sinn, ist okay.
Genau, und Kinderbuch hat ja dann die nächste Kategorie und die hat einen kleinen Unterschied zu Roman und Debüt. Da wird nämlich keine Vorgabe gemacht für den Mindestumfang, was man, denke ich, auch verstehen kann, weil die ja tendenziell, also vor allem Kinderbücher ja tendenziell kürzer sind. Und man muss aber im Gegensatz zu den anderen Büchern, muss die Zielgruppe dann auch nochmal genau definiert werden, also zum Beispiel 5-7 oder 9-11. Und so, sie sagen nur explizit, dass so All-Age-Geschichten halt da nicht hineingehören in die Kategorie. Und du hattest ja vorhin erwähnt, das war früher, waren das praktisch Kinderbuch und Jugendbuch, war eine Kategorie, oder?
Genau. Das war jetzt bis letztes Jahr war das immer eine Kategorie.
Und wie sind jetzt die Bedingungen fürs Jugendbuch?
Genau, die Jugend, Buch gibt es auch keine Mindestvorgabe für den Umfang. Ergibt ja auch Sinn, wie auch schon bei Kinderbuch. Hast du nochmal andere Umfänge als bei Romanen. Auch hier dürfen zum Beispiel keine All-Ager-Texte nicht dabei sein oder halt auch New Adult gehört auch nicht rein. Es braucht auch eine genaue Zielgruppe, also zum Beispiel zwischen 12 und 17 Jahren, also muss genau definiert sein. Bei den anderen, also zum Beispiel bei Roman musst du ja auch eine Zielgruppe angeben, aber die ist dann nicht so detailliert, nicht so klein gefasst. Genau, würde sagen, das ist sehr übersichtlich.
Ja, jetzt haben wir so oft All-Ager gesagt, das ist jetzt in meinem Kopf irgendwie so ein sehr gut gereifter Käse oder so.
Warum nicht?
Genau, jetzt hat man da die vier Kategorien, in dem man sich bewerben kann. Und jetzt muss man sich, wie du schon sagtest, ja überlegen, in welche man sich bewerben möchte mit seinem Projekt. Und man kann ja, man hat sogar rausgehört, so ein bisschen strategisch vorgehen. Also wenn ich halt weiß, Debüt ist vielleicht extrem überladen, gehe ich vielleicht zu Roman. Wobei man dann natürlich auch kritisch sehen kann und sagen kann, ja, ist dann ja ein bisschen doof, weil sozusagen dann die Nicht-Debüt-Leute sozusagen bei Romania dann auch in Anführungszeichen überschwemmt werden könnten. Ne? Genau. Und wenn man sich dann entschieden hat, dann kommt der schwierigste Teil, würde ich behaupten, dass man dann halt sich ja entsprechend bewerben muss. Und da braucht man gewisse Bewerbungsunterlagen. Welche sind das? Und hat sich das vielleicht sogar im Laufe der Zeit noch geändert?
Also, du brauchst erstmal ein Exposé, eine Leseprobe und du musst online so einen Fragebogen quasi ausfüllen. Ich meine, das war auch schon immer so, es wird anonymisiert. Das heißt, du schreibst nicht deinen Namen auf deinen, also da drauf, sondern du kannst einfach dir selber einen Code aussuchen, den, ich glaube, mindestens 5, maximal 8 Zeichen muss der haben. Ist völlig egal, was das ist. Kannst du dir, ist quasi auch einfach online dir so ein Passwortgenerator dir was vorgeben lassen. Das ist einfach nur dafür da, weil es ja durchaus sein kann, dass vor allen Dingen die Fantastikszene ist ja jetzt nicht so riesig. Das heißt, wenn die Jury schon einen Namen kennt, kann es halt sein, dass die Jurymitglieder dann voreingenommen sind, entweder weil sie die Person besonders mögen oder besonders nicht mögen. Und da soll das einfach quasi, das soll dann einfach umgangen werden. Und so hat man halt das anonymisierte Verfahren. Ja, also sehr unspektakulär. Alles wird online eingereicht. Es gibt eine Checkliste, die man einfach Schritt für Schritt abarbeiten kann. Es gibt sogar Vorlagen fürs Exposé, dass du dann einfach quasi nur ausfüllen musst. Es gibt alles, auch für die Leseprobe quasi schon vorbereitete Normseiten, wo du einfach nur deinen Text reinkopieren musst. Das ist sehr unspektakulär, würde ich sagen. Also für eine Bewerbung ist es relativ simpel. Es wird alles, alles sehr, ja, also das ist wirklich jetzt kein großes Ding. Vor allen Dingen, wenn man schon ein paar Mal vielleicht sich irgendwo beworben hat, dann ist das jetzt wirklich keine krasse Sache. Leseprobe, 25 Normseiten maximal, was ein relativ normaler Umfang ist. Exposé maximal 3 Seiten. Also alles relativ normal für die Branche, würde ich sagen.
Jetzt hast du erzählt, man darf sich da seinen Code ausdenken. Und ich hatte irgendwie im Kopf, dass er irgendwie nur 3 Zeichen lang sein darf. Aber jetzt hast du erzählt, der darf länger sein. Und mir fiel natürlich gleich sofort ein, da werden doch bestimmt schon ein paar Leute gekommen haben, die dann irgendwie den Code, was weiß ich, Winner oder so genommen haben.
Ich glaube, das darfst du dann tatsächlich gar nicht machen. Das muss tatsächlich zufällig sein. Achso, jetzt ausschließlich Zahlen und Buchstaben und maximal 10 Zeichen.
Trust me.
Ich glaube, das eine Jahr hatte ich irgendwas, was mit sehr viel Fantasie Axolotl hieß. Aber,
sehr schön.
Ja, ich habe nicht gewonnen, dementsprechend habe ich es dann nicht nochmal verwendet.
Das kann natürlich nur bedeuten, dass die Jury Axolotl nicht mag. Genau. Und das ist natürlich ein Frevel sondergleichen. Mhm. Aber ja, ich würde gerne mit dir nochmal über das Exposé reden, weil du hast jetzt natürlich schon sehr abgeklärt darüber geredet und hast gesagt, ja, nicht ungewöhnlich. Ich denke mal, eine Leseprobe kann sich wahrscheinlich jeder noch gut vorstellen, dass man da irgendwie ein spannendes Stück aus seinem Buch nimmt. Und ich würde jetzt aber gerne mal das aktuelle Exposé fürs 2026er mit dir durchgehen. Und ich stelle mich da jetzt wirklich ganz, ganz dumm und stelle dir die einzelnen Punkte vor und du erzählst uns dann einfach mal, was man da Schönes eintragen muss.
Ja, ich möchte anmerken, ich habe dazu sogar einen Kurs auf Udemy gemacht. Ihr kriegt es jetzt hier kostenlos.
Sehr schön. Tut mir leid, dass wir hier so geschäftsschädigendes Verhalten für dich zeigen.
Alles gut. Wenn ihr noch mehr Infos und sowas braucht, könnt ihr auch einfach den Kurs euch kaufen. So, Werbung Ende und dann können wir weitermachen.
Genau. Ja, die erste Sache, die im Exposé ausgefüllt werden muss, oben rechts, ist der Code-Titel und ich glaube, ja.
Ich glaube, das ist selbsterklärend.
Genau, das hatten wir ja gerade behandelt in Ausführlichkeit. So, das nächste Ding ist dann das Genre. Und das finde ich jetzt gar nicht mehr so selbsterklärend, muss ich sagen.
Warum?
Naja, also man kann natürlich sagen, also wenn ich frech wäre, würde ich da jetzt einfach eintragen, Fantastik.
Ja, also du sollst ja auch schon, dein Genre ist ja sowieso, egal wo du dich bewirbst, sollte schon so detailliert wie möglich sein. Also wenn du jetzt nur Fantasy zum Beispiel schreibst, wenn du dich irgendwo bewirbst mit deinem Fantasy-Projekt, dann ist das natürlich richtig. Aber das große Ziel von einem Exposé ist ja, dich einzuordnen im Buchmarkt. Und wenn du jetzt nun sagst Fantasy, dann hast du dich nicht eingeordnet. Aber wenn du jetzt sagst zum Beispiel Urban Fantasy mit Vampiren, dann hast du hier schon eine genaue Vorstellung davon, was weiterkommt. Du kannst dir ein Exposé so vorstellen, jeden Punkt, also du hast am Anfang so quasi wie Art einen Steckbrief, der die absoluten Grunddinge von deinem Roman zusammenfassen soll. Dann hast du, gehst du halt immer weiter quasi in die Details. Und das ist jetzt, hier klopfen wir jetzt quasi einmal die wichtigsten Sachen ab. Also das sind so die ersten Dinge, die jemand, der keinen Plan hat, was du eigentlich für ein Projekt hast, liest zuerst das. Und das heißt, wenn du da schreibst Fantasy, haben die meisten schon keinen Bock mehr, weil die dann merken, okay, du weißt es selber nicht, du weißt selber nicht, wo du stehst. Also bei Pan ist es vielleicht nochmal was anderes. Aber wenn du bei einem Verlag dich nur mit Fantasy bewirbst, hast du an sich, also kannst du oftmals da schon die Leute verlieren. Also es ist wirklich so detailliert wie möglich zu schreiben. Ich habe manchmal, also je nachdem, was die wollen, entweder schreibe ich meine Trope sogar schon beim damit rein oder tatsächlich nochmal einen extra Punkt mit Tropes. Wird jetzt bei Paar nicht so wichtig sein, aber also das ist auch gleich bei der Zielgruppe. Je detaillierter man es angibt, desto besser. Also das sollte jetzt bei Zielgruppe nicht sein, non-binäre 15-jährige Person mit Hund, das ist dann ein bisschen zu speziell, aber dann zum Beispiel zu sagen, so, keine Ahnung, junge Frauen zwischen, keine Ahnung, 25 und 35 mit einer Vorliebe von Kaffee oder so, das ist dann schon spezieller als zu sagen, junge Erwachsene.
Weißt du noch, was du letztes Jahr da eingetragen hast bei Genre?
Letztes Jahr habe ich mich mit The Girl with the Hardship Glasses beworben, was jetzt ja auch im April veröffentlicht wird. Und das heißt, da müsste ich auch Cyberpunk geschrieben haben als Genre. Ich kann einmal kurz, ich muss das hier ja irgendwo haben. Dann gucke ich da einmal rein. Ich habe keinen Plan mehr, wo mein Exposé ist. Sehr gut.
Okay, das nächste Ding ist ja die Zielgruppe. Das hat es jetzt schon ganz bisschen angerissen, aber ich sag mal, bei Kindern ist es, würde ich fast noch behaupten, einfacher. Wie stelle ich mir das bei einem Roman vor?
Also im Idealfall hast du ja sowieso deinen idealen Lesenden, während du schreibst, vor Augen. Und das ist halt genau deine Zielgruppe dann. Also du weißt ja grob, für wen dieses Buch sein soll. Also selbst wenn du sagst, ja, ich habe das für mich geschrieben, dann definier halt am besten, wie das für dich funktioniert. Also in was für eine Zielgruppe du reinfallen würdest. Also zum Beispiel, bei Liebesroman ist zum Beispiel relativ offensichtlich, deswegen nehme ich das jetzt hier als Beispiel. Du hast oftmals zum Beispiel, wenn du New Adult hast, hast du eine Zielgruppe, also Liebesromane sind vor allen Dingen für weibliche Personen. New Adult ist dann halt so ab 20 bis meistens irgendwie Mitte 30 oder sowas. Also klar, kannst du auch älter lesen, aber das sind so quasi die Grundlagen und nimmst dann halt zum Beispiel entweder, kann man hier jetzt auch schon Tropes einfügen, zum Beispiel die junge Frauen, die Friends to Lovers mögen oder sowas kann man dann einfügen. Bei Fantastik ist das immer ein bisschen schwieriger. Ja, also das ist tatsächlich, ich tue mich da auch oftmals bei der Zielgruppe ein bisschen schwer, weil man ja schon seine Zielgruppe im Kopf haben sollte, wenn man schreibt. Aber die Realität ist, dass man das nicht immer hat. Also im schlimmsten Fall mit jemandem sprechen und fragen so, hey, was glaubst du, wer könnte mein Buch mögen? Und dann ist es halt, versucht man ein bisschen abzuklopfen. Also je genauer definiert, desto besser, aber es darf halt auch nicht zu genau sein, weil wenn in der Zielgruppe am Ende 5 Leute sind, dann will es am Ende quasi auch keinen Verlag haben. Aber wenn deine Zielgruppe zu groß gefasst ist, dann ist es halt auch die Frage, funktioniert das?
Also die Zielgruppe Mama und Papa ist dann ein bisschen schwierig, ja?
Genau. Aber wenn du jetzt sagst, zum Beispiel Zielgruppe ist die Eltern von jungen Kindern, würde es wieder funktionieren.
Ja, ich sag mal, was Sie hier noch reingeschrieben haben, jetzt in das Exposé-Vorlage, das habe ich gerade gesehen, dass du praktisch gerne eine Vergleichsbücher auch angeben kannst. Also das, was weiß ich, könntest du jetzt bei einigen deiner Bücher vielleicht ja sagen, so ähnlich wie Hunger Games, wenn es um irgendwelche, oder du wolltest doch jetzt irgendwas in die Richtung schreiben, hatte ich noch im Kopf.
Ja.
Ne? Dann wäre das ja sozusagen dein Vergleichsbuch, weil ich glaube, das hilft ja dann auch der Jury halt gleich ein Bild vor Augen zu haben, in welche Richtung geht das Ganze, ne?
Genau, also wie gesagt, dein Exposé ist zur Einordnung von deinem Projekt und je mehr du es einordnest, desto mehr haben die anderen, also die das lesen, am Ende eine Ahnung, ob das Projekt passt zu denen oder nicht.
Genau, der nächste Punkt, den man füllen soll, ist der Umfang und zwar in Normseiten. Was macht man da denn? Also der geplante Umfang.
Ja, also wenn du dein Projekt schon fertig geschrieben hast, das ist relativ simpel, dann guckst du halt, wie viele Normseiten das sind. Wenn du das nicht fertig geschrieben hast, überlegst du halt, wie viel das am Ende werden sollen. Wenn du halt, keine Ahnung, schon ein Drittel geschrieben hast und jetzt bei 100 Normseiten rausgekommen bist und sagst, okay, ich habe noch grob zwei Drittel vor mir, weißt du, ja, sollten 300 Normseiten sein. Wenn du gar keine Ahnung hast, überlegst, also ganz grob, es wird dir auch vor allen Dingen, also bei Pan ja sowieso nicht, aber selbst wenn du dich bei einem Verlag bewirbst, ob das jetzt, wenn du 300 angibst und am Ende sind es 301, ist es auch egal. Das Einzige, was du halt bei zum Beispiel bei Verlagen nicht tun solltest, ist zu sagen, ja, es sind 300 Seiten und dann kommst du mit 500 an. Das sollte nicht passieren, aber vor allen Dingen auch Verlage, so auch Pan, wissen, dass vor allen Dingen, wenn du es noch nicht zu Ende geschrieben hast, dass es da noch zu Änderungen kommen kann, dass, ja. Und dann nehmen sie lieber ein Buch, was ein bisschen, also was 50 Seiten mehr hat, als im Exposé steht, als dass es irgendwie, man die 50 Seiten rauslöscht und dann ergibt die Geschichte keinen Sinn mehr. Also ist es nur, damit der Verlag sich auch überlegen kann, passt es vom Umfang her, weil macht der Verlag zum Beispiel nur sehr dicke Bücher, also mit irgendwie 1000 Seiten, dann musst du mit deiner 200 Normseitenbuch gar nicht ankommen. Aber wenn du jetzt halt einen, keine Ahnung, 3000 Seitenbuch hast, dann wird ein Verlag sagen so, nee, lass mal. Und dafür ist das halt da. Du kannst auch, was man an dem Punkt schon machen kann, bei Pan ist es nicht so wichtig, aber bei dem Verlag wäre es schon sinnvoll, dann an dem Punkt auch zu schreiben, zum Beispiel, es ist geplant, so 3 Teile je 300 Seiten, also 300 Normseiten zum Beispiel oder ähnliches. Also wenn du sagst, das wird eine Reihe, dann kannst du das auch beim Umfang dazu schreiben.
Ich glaube, das war auch noch eine der Bedingungen, dass du darfst praktisch nur mit Werken teilnehmen, die praktisch für sich alleine stehen. Ne? Also du kannst jetzt nicht einfach irgendwie den dritten Teil von irgendwas nehmen, den du schreiben möchtest.
Ich meine, der erste Teil ist okay. Aber es darf nicht der zweite oder so sein.
Dann haben wir den Status, den man da reingeben soll.
Ich würde sagen, ist relativ selbsterklärend. Also im Sinne von Leseprobe geschrieben oder komplett geschrieben oder ist gerade bei den Testlesenden. Teilweise kann man auch gerne schreiben, sowas wie, ja, Leseprobe ist geschrieben, Beendigung der Rohphase bis dann und dann. Oder sowas in die Richtung, also wie weit bist du mit deinem Projekt? Das für Pan ist es halt zum Beispiel wichtig, zu wissen, wie weit du bist, ob du jetzt zum Beispiel, also das ist dann für die Mentorenpersonen wichtig, dass halt, wenn Leute sagen, so hey, ich arbeite super gerne zum Worldbuilding, aber dein Worldbuilding ist an dem Punkt schon durch, dann müssen sie dich ja nicht mit der Mentorenperson matchen, sondern können dich zum Beispiel, wenn du schon fertig geschrieben hast, mit einer Lektorenperson matchen. Und das ist jetzt bei Pan wichtig, für Verlage wäre es halt wichtig, dann, damit sie halt wissen, okay, können wir dich, wenn wir dein Projekt wollen, nächstes Jahr einplanen oder sollten wir dich erst übernächstes Jahr einplanen oder sowas, genau.
Denkst du, es hat irgendwie Nachteile, wenn man zum Beispiel sagt, ach, ich habe es nur geplottet, aber bisher noch fast nichts geschrieben?
Ich denke nicht. Also da bin ich tatsächlich, also bei Pan ist es eh egal. Also bei Pan, ich glaube, Pan sieht sogar relativ gerne, wenn du es noch nicht fast fertig hast, weil du dann besser im Mentorenprogramm arbeiten kannst. Aber bei Verlagen ist es halt einfach nur, dann, wenn du dich bei einem Verlag bewirbst und sagst, hey, ich habe das jetzt nur die Leseprobe, dann musst du aber auch eine realistische Zeit geben, bis wann du es geschrieben haben kannst. Und dann werden sie halt gucken, passt das für sie oder nicht. Aber ich habe auch schon gehört, dass wenn das Projekt sie überzeugt, dann ist es denen relativ egal, ob du jetzt einen Monat früher oder später fertig wirst. Dann wollen sie es ja sowieso haben und dann gucken sie halt, wie sie Platz machen können im also in ihrem Programm. Und das ist einfach nur auch für die zum Überlegen, zum Planen. für sowas halt da.
Und die richtige Antwort ist immer Weihnachten, aber auf das Jahr willst du dich nicht festlegen.
Tatsächlich ist Weihnachten eine sehr schwierige Zeit. Sag lieber Ostern.
Ostern. Ich meinte Ostern, ja. Der nächste Punkt auf unserem Exposé ist die Logline. Da steht auch ein Beispiel da. Figur macht Handlung, um Ziel zu erreichen. Aber was ist diese Logline?
Das ist genau das, was du gerade vorgelesen hast. Deine Person tut etwas, um das Ziel zu erreichen, aber das Hindernis steht im Weg. Das ist quasi ein noch weiter runtergebrochener Pitch.
Also praktisch Frodo macht Reise, um Ring zu zerstören.
Ja, so ungefähr.
Okay. Und dann kommt der Unique Selling Point. Also was macht das Projekt so besonders? Und da wäre für mich die Frage, was hattest du denn da letztes Jahr bei dir drin zu stehen?
Oh, wenn ich das jetzt sage, dann spoilere ich tatsächlich das Projekt.
Oh, okay.
Dein Unique Selling Point ist halt, keine Ahnung, alle meine Bären sind lila oder sowas. Also irgendwas, was wichtig ist für das Projekt, was halt dich von anderen abhebt, womit man vielleicht auch sogar gutes Marketing machen könnte. Aber irgendwas, was ist das ganz Besondere an deinem Projekt, was du nicht in anderen Projekten findest oder was man nicht oft findet. Das ist es dann.
Ja, weißt du vielleicht bei einem deiner vorherigen Bewerbungen noch, was da so ein Unique Selling Point war, den du spoilern könntest?
Tatsächlich nicht. Weil ich habe selten, also ich glaube, dass der Unique Selling Point auch noch gar nicht so lange mit dabei ist. Ich meine, dass das letztes Jahr das erste Mal dabei war. Und ich glaube tatsächlich, in vielen meiner Bücher, zu denen ich tatsächlich Exposés geschrieben habe, gab es jetzt nicht so einen krassen Unique Selling Point, weil du dich nicht immer abheben möchtest unbedingt von der Masse.
Okay, als nächstes kommt dann der Pitch. Und wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, ist das ja praktisch nur eine längere Logline.
Ja, dazu habe ich, ich glaube, der Abschnitt in dem Exposé-Kurs zu Pitch und Logline geht, glaube ich, 10 Minuten oder so. Also, ja, also theoretisch, du hast beim Pitch ein bisschen mehr Freiheiten. Der Pitch ist zum Beispiel, darf bis zu 3 Sätze lang sein. Die Logline ist meistens nur eine. Und es darf ein bisschen umfangreicher sein als die Logline. Die Logline hatten wir ja gerade, dass die so nach diesem ganz speziellen Dings abläuft. Das hast du jetzt bei dem Pitch nicht. Der Pitch muss einfach nur, der muss halt sitzen und der muss halt interessant sein und muss passen, aber ist halt nicht so eng definiert wie jetzt die Logline.
Sie haben ja auch 2 Beispiele im aktuellen Exposé. Ich möchte dir einfach mal vorlesen, ja, weil durch diese Platzhalter sind die irgendwie unfreiwillig komisch, aber es gefällt mir sehr. Beispiel 1. In der Situation verfolgt Figur mit Eigenschaft ein Ziel. Wenn ihr Ja-Nein-Frage gelingen, wenn Antagonist Desaster. Oder Beispiel 2. Kurz vor Situation trifft Figur mit Schwächen die Entscheidung am 2. Wendepunkt. Aber als der zentrale Punkt geschieht, muss sie erkennen, das Thema, bevor alles verloren ist.
Ja, ich finde, das ist tatsächlich, trifft es relativ gut.
Gut, dann haben wir danach den Punkt Figuren, wobei da auch steht, das ist verzichtbar, falls es im Rahmen der Inhaltsangabe gut geschehen kann. Nenne ich da jetzt einfach nur die Figuren und beschreibe die mit einem Satz oder ist das was Längeres aus deiner Sicht?
Also du hast schon, also am besten, ich habe gerade das Exposé vom letzten Jahr wiedergefunden. Tatsächlich das Genre Cyberpunk und Tech-Noir. No. die Logline aus meinem letzten Jahr war, aus einer Elite-Familie stammend, schließt sie sich den Rebellen an und wird selbst unfreiwillig zu dessen größten Schwäche und ausschlaggebenden Faktor. Ja, ich gucke gerade, ob der Pitch zu viel spoilert. Ja, schon. Also, du hast bei den Figuren oftmals tatsächlich, du hast einen Ist-Zustand, also wie er am Anfang beziehungsweise vor dem Anfang des Buches ist. Und das braucht oftmals schon ein paar Sätze, also keine Ahnung, 1-2 Sätze. Und dann hast du die Charakterentwicklung, also was sich über das Buch ändert, das braucht auch meistens noch 1-2 Sätze. Also am Ende hast du 3-4 Sätze pro wichtiger Person. Da musst du jetzt nicht anfangen, jeden Nebencharakter noch aufzubauen. und zu erklären. Aber wenn du halt zum Beispiel zwei Hauptpersonen hast, die das, also zwei Perspektivfiguren hast, wäre es schon sinnvoll, zu den beiden Perspektivfiguren das zu machen. An diesem Punkt soll nur klar werden, dass du eine dreidimensionale Figur hast, beziehungsweise dreidimensionale Figuren, die im Laufe der Geschichte eine Charakterentwicklung durchlaufen. Wenn du in deiner Handlung, in deinem Handlungsabriss das schon deutlich machst, was, wo sie starten, wo sie hingehen, wie sie am Ende funktionieren oder nicht funktionieren, was ihre Charakterentwicklung ist, dann muss man das nicht nochmal extra in diesen Personending machen, sondern dann reicht es tatsächlich, ja, das im Handlungsabriss zu machen. Sonst braucht es tatsächlich die Charakterentwicklung, also beziehungsweise die Personenbetrachtung.
Okay, jetzt steht ja bei der Inhaltsangabe kompletter Handlungsverlauf inklusive des Endes und der wichtigsten Konflikte. Ja. Ich würde mich jetzt mehr so als Discovery Writer einstufen, der halt am Ende, also erst am Ende weiß, wie das Buch ausgeht. Und da stelle ich mir das echt schwer vor. Aber ich habe auch das Gefühl, die meinen jetzt vielleicht auch gar nicht so explizit das Ende, also keine Ahnung, wie detailliert muss dieses Ende ausgearbeitet sein, ist dann vielleicht meine Frage.
Also es kommt halt drauf an welchem Punkt du gerade bist. Wenn du zum Beispiel sagst, so, hey, du hast jetzt die Rohfassung geschrieben und möchtest dich jetzt bewerben, dann weißt du ja, was dein Ende ist als Discovery Writer und kannst es dann so umfangreich oder nicht umfangreich beschreiben, wie du das möchtest. Wenn du jetzt sagst, du bist noch im Schreibprozess, möchtest dich aber trotzdem schon bewerben, dann solltest du trotzdem wissen, wo du am Ende sein wirst. Also wenn zum Beispiel dein Charakter am Ende stirbt, dann sollte das da stehen, weil dann ist das ein wichtiger Punkt. Dann ist auch nicht unbedingt wichtig, dass der jetzt, keine Ahnung, stolpert und hinfällt. Es wäre aber schon wichtig zu wissen, zum Beispiel, wenn er umgebracht wird, wer das ist und warum diese Person die Hauptperson umbringt oder sowas in der Richtung. Also das, was für die Handlung wirklich relevant ist, muss drin stehen. Ich kenne ein paar Discovery Writer, die dann zum Beispiel sagen, wenn sie Exposés schreiben, dann immer erst, nachdem sie die Rohfassung geschrieben haben, weil sonst wissen ja gar nicht, was passiert. Es gibt aber auch Discovery Writer, die ich kenne, die sagen so, ja klar, also sie können auch das Exposé schreiben, bevor sie das Buch fertig geschrieben haben, weil sie wissen ja trotzdem langsam, nicht im Detail, aber sie wissen ja, wo es grob hingeht, wo es endet. Und dann, es dürfen am Ende auch Änderungen passieren. Also wenn du jetzt zum Beispiel schreibst in deinem Exposé, dass dein Hauptcharakter zum Mörder wird, am Ende, also zum Beispiel den Antagonisten umbringt, und du aber beim Schreiben mitbekommst, dass es die viel bessere Charakterentwicklung ist, wenn er den nicht umbringt, sondern von der Polizei verhaften lässt oder irgendwie sowas, dann darfst du davon auch abrücken. Also dann das, was du in dein Exposé schreibst, ist jetzt nicht in Stein gemeißelt. Also es wäre natürlich gut, wenn du dich dran hältst, aber wenn du im Schreiben mitbekommst, nee, warte, das ist doch anders, das ist doch nicht, passt doch nicht ganz, dann ist das tatsächlich, dann darfst du einfach Dinge ändern, ein bisschen abändern und dann ist das auch okay. Es soll quasi, die Inhaltsangabe soll zeigen, du weißt, was ein Spannungsbogen ist und wie ein Spannungsbogen funktioniert und wie man das umsetzt. Das ist quasi hier das Wichtige. Also du hast einen Anfang, du hast Konflikte, du hast einen Mittelteil, du hast einen Schluss. Und deswegen darfst du zum Beispiel auch nicht sagen, so, nee, ich will jetzt nicht sagen, was am Ende passiert, sondern du musst wirklich sagen, wie das Buch ausgeht. Und du musst jetzt nicht jede Frage, die aufgestellt wird, auch beantworten, weil dafür hast du auch gar nicht genug Zeit. Du hast meistens so 250 Wörter Platz, also eine Normseite grob, um diese Handlung zusammenzufassen. Das ist echt nicht viel, aber sollte dann halt, sollte zeigen, dass du dir bewusst bist, was du tust, wie du Dinge tust und welche Lösungen du für bestimmte Dinge findest.
Genau, und wenn man das Ganze dann fertig hat, das Exposé und seine Leseprobe, dann füllt man noch ein Formular aus und dann ist man eigentlich mit dem Bewerben fürs Pan-Stipendium erstmal durch, oder?
Genau.
Und jetzt nehmen wir mal an, man kommt weiter. Also wie läuft das dann? Kriegt man dann irgendwie eine Info oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, ich hatte tatsächlich eine E-Mail bekommen, Aber bei mir, ich habe das tatsächlich, ich war auf Arbeit, als ich das erfahren habe, weil ich war auf Arbeit, ich hatte nicht mal auf dem Schirm, also es wird, glaube ich, nicht auf Tag genau gesagt, wann die Shortlist rauskommt, aber du weißt grob, irgendwann, dann und dann sollte es rauskommen. Und ich war halt auf Arbeit und meine eine beste Freundin kam auf Arbeit und meinte so, hast du es schon gesehen? Und ich war so, was? Und sie so, oh, das heißt, du hast es noch nicht gesehen. Ich so, was? So, naja, du stehst auf der Shortlist für Pan. Und ich war so, was? Und musste dann noch, glaube ich, irgendwie 4 Stunden arbeiten, während ich erfahren hatte, dass ich auf der Shortlist stehe. Also das ist, du bekommst theoretisch eine E-Mail. Ich glaube, die kam dann bei mir einen Tag später oder so. Aber es wird dann auch auf Social Media geteilt, auf der Webseite geteilt. Und ja, das kommt dann schon raus. Und wie gesagt, wer das am Ende gewinnt, das kommt dann auf der Frankfurter Buchmesse.
Und ich habe hier dann nochmal Zahlen, also damit man ein Gefühl kriegt, mit wie vielen Leuten konkurriert man da. Also 2021 waren es um die 180 Einsendungen und Zahlen, die ich für 2023 habe, da waren es schon 250 Einsendungen ungefähr. Also man merkt halt, es geht nach oben, es werden sich immer mehr dafür bewerben. Es ist ja auch immer bekannter, würde ich sagen, ne? Und
ja.
Es ist auf alle Fälle was ich so gefühlt, jetzt so nach mehreren Jahren, auch so ein bisschen als, wenn man so auf die Zukunftsperspektiven guckt, doch als mittlerweile fester Faktor so dargestellt hat, ne?
Ja. Möchtest du die Zahlen vom letzten Jahr haben?
Ja, gerne.
Also letztes Jahr war im Roman 71, im fantastischen Kinder- und Jugendbuch 51, im Debüt 111 und letztes Jahr war die Sonderkategorie Cozy Fantasy, da waren 37. Das heißt, letztes Jahr wurden 270 Geschichten eingereicht.
Oh, da hat man nochmal schön gesehen, was du schon sagtest, ne? So Debüt zu Roman, das ist ein enormer Unterschied.
Ja, das sieht man halt tatsächlich auch jedes Jahr.
Genau, aber ich sag mal, wenn man nicht gewinnt, soll man sich nicht entmutigen lassen, weil man kann sich natürlich im nächsten Jahr nochmal bewerben. Und es gibt natürlich auch andere Stipendien, zum Beispiel vom Deutschen Literaturfonds gibt es Arbeitsstipendium oder es gibt für Krimi-Autoren gibt es auch entsprechende Stipendien von den mörderischen Schwestern und weitere Sachen und Förderungen gibt es da im Raum. Also wer sowas vielleicht dann für sich auch haben möchte, also wer sich da auf sowas einlassen möchte, der kann sich da natürlich auch anderweitig umschauen. Und so am Ende der Episode natürlich die wichtigste Frage, nimmst du dieses Jahr teil?
Na, aber sowas von.
Magst du uns auch verraten, in welcher Kategorie?
Roman. Wer hätte das gedacht? Okay. Also ich glaube, wenn wir jetzt nicht irgendwie eine Sonderkategorie bekommen, die perfekt passt, werde ich immer bei Romanen mitmachen. Also es ist tatsächlich, wenn es eine Sonderkategorie gibt, dann ist es immer am besten, dort mitzumachen, weil da ist die Konkurrenz meistens am geringsten. Aber für mich passt halt meistens am besten Roman. Und deswegen wird es Roman sein. Und du?
Ja, also du hast mir gesagt, hier, Winston, man könnte ja, also wer Winston nicht kennt, den empfehlen wir einfach mal genau ein paar Episoden von Bücherklang zu hören. Da haben wir das ein bisschen in unserer Lesung behandelt, so in der Kategorie Kinderbuch teilzunehmen. Und ich sag mal, seitdem du mir das gesagt hast, es juckt mir so ein bisschen in den Fingern, aber ich bin noch unentschlossen. Aber ich würde sagen, aktuell so 50-50. Ich habe mir auch schon mal die Bewerbungsunterlagen angeguckt, war dann gleich ein bisschen angepisst, weil sie haben da so schön für diese Bewerbungsunterlagen. Wir empfehlen die Nutzung unserer Vorlagen für Explosion und Leseprobe. Diese wurden ausschließlich für MS Office erstellt. Das fand ich immer so. Alle reden von irgendwie Software-Souveränität und all sowas, ne? Und das ärgert mich dann immer, dass die dann nicht einfach, aber gut.
Nicht in der Verlagsbranche, nicht in der Buchbubble, da läuft alles über Word.
Anderes Thema, könnte ich mich stundenlang drüber aufregen, aber das wäre dann eine andere Episode dieses Podcasts, fürchte ich. Nein. Was vielleicht auch noch interessant ist, ich sag mal, irgendwo klar. Aber ich möchte es nochmal betonen, weil ich es habe da auch nochmal gelesen. Das eingereichte Projekt wurde nicht von oder mit Hilfe einer KI verfasst, in Klammern auch nicht mit Auszügen. Das steht auch nochmal bei mir, wenn man dann teilnehmen möchte. Wobei ich mich frage, also ja, grundsätzlich völlig klar, aber wenn du dann zum Beispiel so Korrekturen machst, es gibt ja so tolle Dinger wie Grammarly oder so, die ja dann auch hintenrum KI benutzen, um deine Fehler zu korrigieren. Ob man sich da dann sowas sozusagen aus Versehen reinholt, weil das, ich glaube, auch viele Leute dann nicht wissen bei bestimmten Tools, dass die das halt im Hintergrund benutzen, also man es gar nicht offensichtlich sieht, ne? Ist jetzt nicht so, dass die dir das alles umschreiben, aber solche Geschichten finde ich dann auch schwierig.
Ich denke, das geht dann halt primär um generative KI. Also dass es jetzt darum geht, dass du nicht irgendwie deine Kapitel von ChatGPT hast schreiben lassen und die dann einfach nur kopierst und einreichst, sondern tatsächlich, dass du das selber machst. Und wenn jetzt du mit deinem Rechtschreibprogramm, von dem du vielleicht nicht weißt, dass das KI da im Hintergrund mitarbeitet, weil die meisten Rechtschreibprogramme mittlerweile mit KI arbeiten, dann ist das nicht das große Ding.
Das wird jetzt natürlich alle enttäuschen, die dachten, sie machen jetzt hier ChatGPT, schreib mir mal bitte meinen Gewinnerroman fürs Pan-Stipendium, ne?
Ich hatte gerade noch irgendwas richtig Wichtiges, was ich noch sagen wollte. Gut, dass ich es vergessen habe. Ja, wird wohl nicht wichtig gewesen sein.
Wenn ihr die Premium-Episode dieses Podcasts abonniert habt, dann werdet ihr das natürlich erfahren. Ansonsten leider nicht. Nein, gibt natürlich keine Premium-Episoden. Aber du nimmst dran teil, ich vielleicht, weil es ist auch nur noch ein Monat Zeit und wir haben ja im März schon gemerkt, wie schnell der Monat vorbeigeht und ich weiß dann gar nicht, ob ich die Zeit dafür finde. Es juckt mich schon ein bisschen in den Fingern. Ich kann dir eins verraten, wenn es wäre, wäre es wahrscheinlich die Kategorie Roman.
Nicht Kinderbuch oder Jugendbuch?
Nein.
Das heißt, du nimmst nicht mit Winston teil? Was ist das?
Ich weiß nicht. Ich hatte mir Winston nochmal angeguckt und dann hat er irgendwie meinen eigenen Ansprüchen nicht genügt. Da müsste man wahrscheinlich noch sehr viel überarbeiten. Und ich sag mal, es wäre dann vielleicht auch nicht das Herzprojekt, wo ich dann vielleicht so in Richtung Fantastik gehen würde, weißt du?
Unfassbar, ey.
Ja.
Da denkst du, du kennst jemanden und dann sagt er sowas. Und dann sagt er, ich will dich in Roman besiegen.
Wir sind dann Erzfeinde. Ist das nicht toll? Jeder braucht doch einen Erzfeind.
Okay, ja.
Oh, wie kommen wir jetzt hier mit einem positiven Fazit noch raus?
Gute Frage.
Ich würde sagen, so grundsätzlich nochmal als zusammenfassende Meinung meinerseits, ich glaube, das Pan-Stipendium ist wirklich eine sehr schöne Möglichkeit für Autoren, sich da ihr Werk einzubringen und selbst wenn man da, glaube ich, nicht gewinnt, man halt doch viel dann auch für sich vielleicht mitnimmt, weil man sich auch mal Gedanken über sein Werk gemacht hat und auch so ein Exposé schreiben, wenn man das noch nicht so gemacht hat, da, glaube ich, auch viel drinsteckt, dass man halt wirklich nochmal drüber nachdenkt und nicht einfach so drauf losmacht. Und ich finde es halt auch schön, dass sowas gibt, jetzt nicht nur vom Pan, sondern auch von anderen Stipendiengebern und dass das auch die Kulturlandschaft so ein bisschen bereichert. Also ich sag mal, im Grundsatz finde ich das wirklich eine grundpositive Sache.
Ja, guter Abschluss.
Gut, dann sind wir durch mit dieser Episode von Deus Ex Machina. Und ja, bis zur nächsten Episode. Tschüssi.
Bye, bye.
Eine Produktion von Tone H. T1H.net